Er hat die großen Bühnen der Politik beschritten. Und trotzdem ist er einer geblieben, der zuhört. Heute erscheint eine neue Folge von Die Leadership-Visionärin. Und ich muss euch sagen, dieses Gespräch hat mich wirklich bewegt. Mein Gast, Dr. Thomas Goppel, Jurist, Politiker, ehemaliger Generalsekretär der CSU und bayerischer Staatsminister. Ein Mann, der Jahrzehnte in den Schaltzentralen der deutschen Politik verbracht hat und trotzdem nie aufgehört hat, ein Mensch zu sein. Was mich fasziniert, er kennt die Hinterzimmer der Macht und er kennt die Kraft echter Überzeugung. Beides gleichzeitig. In einer Welt, in der Führung oft mit Lautstärke verwechselt wird, steht Dr. Thomas Goppel für etwas anderes. Haltung, die auch unter Druck trägt. Wärme, die auch in rauer Umgebung nicht verschwindet. Erfahrung, die nicht belehrt, sondern einlädt. Wir haben über das gesprochen, was wirklich bleibt, wenn die Ämter und Titel irgendwann weg sind. Und über das, was Leadership von Karriere unterscheidet. Und über das, was eine Persönlichkeit formt und was sie belehrt. Ich freue mich sehr, euch heute Dr. Thomas Goppel vorzustellen. Hört rein in dieses ganz grandiose Interview.
Herr Dr. Goppel, ich finde es wahnsinnig schön, dass wir hier zusammensitzen und ich aus Ihrer wirklich langjährigen Expertise auch lernen kann. Und ein großes Thema ist Führung und Leadership auf der einen Seite, aber auch so Netzwerken. Und jetzt waren Sie aber 4 Jahrzehnte in der Politik aktiv. Und für mich ist mal die Frage, was bedeutet Netzwerk eigentlich für Sie persönlich?
Das ist mein Bekanntenkreis, beziehungsweise der Kreis derjenigen, mit denen ich nächste Schritte gehen will. Und das hängt davon ab, was ich gerade für einen Schwerpunkt setze. Mhm. So habe ich unterschiedliche Netzwerke.
Okay.
Eins gibt's nicht.
Und wie orchestrieren Sie Ihre Netzwerke oder haben Sie früher, als Sie wirklich noch aktiv waren, orchestriert?
Durch einen sehr intensiven Kontakt zu allen, mit denen ich zu tun habe, allerdings anders als das heute üblich ist. Ich habe mit denen im Prinzip sehr viel schriftlichen Kontakt. Diese Wand, die Sie da hinter uns sehen, Bürokratenwand, die ist jedes Jahr einmal voll geworden. Jedes Jahr einmal voll. Das sind zwischen 60 und 70 Leitsordner durch Briefe, die ich geschrieben habe. Sehr mit ganz viel Widerspruch und Widerstand, aber auch mit ganz viel guten Ideen.
Das heißt, Sie sagen, Briefe schreiben, höre ich jetzt gerade raus, so zwar Ihr Netzwerkpflege, also diesen, und sagen Sie, Netzwerkpflege ist dann ein persönlicher Kontakt wirklich?
Für mich immer gewesen.
Schon immer gewesen, okay.
Und zwar ein persönlicher, in dem aus meiner Hand in einen anderen Apparat und umgekehrt wieder zu mir ein Gedankenaustausch ist. Ich bin der Max Streibel, alter Ministerpräsident, hat mal gesagt, Schrift ist Gift. Mhm. Ich teile die Auffassung nicht, sondern das Gegenteil, was schreibt, bleibt.
Mhm. Und würden Sie das heute auch noch so machen, dass Sie sagen, also lieber würde ich vielleicht eher E-Mails schreiben oder was auch immer in schriftlicher Kommunikation mein Netzwerk aufbauen als in, ja, sag mal, persönlicher?
Ich glaube, es ist sehr viel schlechter geworden dadurch, dass wir E-Mails schreiben.
Ja.
Die werfen den Gedanken nämlich weg. Mhm. Im Gegensatz zum Brief. Er hält ihn fest. Mhm. Und den Unterschied würde ich heute schon als ausgesprochen unangenehm empfinden, wenn man etwas haben will. Es gibt Menschen, die mit diesem, das sind die mit den vielen Followers, die unterwegs
Influencer.
Sind. Ja, die Influencer. Ja, so ist es. Die sind das eigentliche Problem an dieser Stelle, die aber ganz, ganz oberflächlich im Gespräch sind. Im Prinzip sind wir damit amerikanisiert, so stark wie nie zuvor. Und da mein ältester Bruder mehrere Jahre mit seiner Familie in Amerika war und für die EU gearbeitet hat, bei der OECD und bei den verschiedenen Organisationen, und ich von daher ihn und meine Schwägerin kenne, weiß ich, wie oberflächlich das wird. Mhm. Die sind wieder zurück, das hat sich alles wieder eingerenkt, aber es war viele Jahre schwierig.
Ist es nicht sowieso die amerikanische Kultur, sagt man ja nach, dass sie eher oberflächlich ist?
Ich weiß gar nicht, ob es eine richtige Kultur ist. Es ist ein Mischmasch von unterschiedlichsten Vorstellungen. Und nur weil es nur dieses Mischmasch gibt, ist auch ein Kerl wie der Trump besonders auf. Weil er einer ist, der hat in dieser Fülle von unterschiedlichen Auffassungen plötzlich eine eigene Position, die unverrückbar scheint, auch wenn er sie jeden Tag wechselt, wie die anderen auch. Aber trotzdem ist er ein Fels in der Brandung, der gleichzeitig in jeder neuen Zusammensetzung morgen anders sein kann.
Das heißt, das ist eine ganz spannende Frage. Was würden Sie sagen, macht der Trump besonders gut? Denn offensichtlich hat er eine große Wählerschaft, auch viele Menschen, die dahinter stehen. Aus der Deutschland-Perspektive sind wir ja auch, also viele zumindest auch anti-Trump. Aber wo würden Sie sagen, das macht er als Persönlichkeit ganz gut, damit er diesen Posten auch so innehat?
Er steht, während man das Gefühl hat, dass andere unterwegs sind. In Wirklichkeit ist er so unterwegs wie kein anderer. Aber man hat den Eindruck, er ist unverrückbar. Und vergisst sehr schnell. Jetzt sind wir da wieder bei denen, wo ich sage, das ist nicht gut. E-Mails. Der Gedanke von vorher bewegt mich, aber sobald ein neuer Gedanke kommt, bin ich weg. Und genau das ist er. Und er ist es mit der Gewissheit, sich selbst nicht zu verändern, die ganz viele nicht durchschauen. Das macht das die Chance und das Problem.
Da ist ja zum Beispiel, ich war auf dem Digitalgipfel der Süddeutschen Zeitung letzte Woche, 2 Tage, und am Ende war der Markus Söder dort. Würden Sie sagen, das ist auch so eine Persönlichkeit, die ist ja auch sehr im Zwiespalt, aber ist auch jemand, der da ist?
Von dem Typen her sind sie sich sicherlich ähnlich. Trotzdem bin ich fest überzeugt, dass unser Ministerpräsident einen Standpunkt hat. Auch wenn der mir zu fränkisch ist, obwohl ich gebürtiger Unterfranke bin. Denn bei Markus Söder gilt diese Unverrückbarkeit seiner Herkunft, bei der er immer etwas verteidigt, was er gleichzeitig aber auch zu leben gar keine Zeit hat, weil er ständig unterwegs ist.
Okay. Spannend. Ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen auf das Thema Netzwerke. Und wie würden Sie sagen, unterscheiden sich politische Netzwerke, die Sie auch ja viel aufgebaut haben, zu zum Beispiel wirtschaftlichen Netzwerken?
Die wirtschaftlichen Netzwerke sind darauf angelegt, einen bestimmten Erfolg zu haben, den monetären, beziehungsweise den der Entwicklung von entsprechenden Dingen. Und der politische ist darauf angelegt, möglichst viele Menschen zu binden. Also das ist der Unterschied. Wir kümmern uns um die Menschen, die Wirtschaft kümmert sich um die Sache.
Das heißt, die Politik kümmert sich aus Ihrer Sicht gar nicht um Wirtschaftlichkeit im Sinne von
Aber die Dominanz, das war die Frage. Die Frage war darauf abgestellt, was ist politisch, was ist wirtschaftlich. Und wenn ich sagen, politisch ist für alles da, wenn Politeia den Staat aus dem Griechischen zu übersetzen, sagt er deutlich. Ich kümmere mich um alles und der andere um sein Ziel.
Um sein Ziel, okay. Das ist schön gesagt, das alles und sein Ziel. Also ich finde, das kann man gut machen, gut unterscheiden. Jetzt, Herr Dr. Goppel, waren Sie ja Generalsekretär der CSU, hatten viele Ämter inne und haben auch Franz Josef Strauß noch sehr gut erlebt. Was würden Sie sagen, war sein Führungsstil, was war seine Persönlichkeit, warum kenne ich heute noch Franz Josef Strauß, obwohl ich ihn nie erlebt habe, einfach weil so viel über ihn gesprochen wird.
Schluss mit ineffektiven Meetings. Für die größte Hürde im Arbeitsalltag haben wir die Lösung. MeetFX. MeetFX ist die KI-gestützte Moderationslösung für eure Termine. Wir garantieren Fokusmanagement, glasklare Verantwortlichkeiten und Entscheidungen, die wirklich Bestand haben. Weniger Zeitaufwand, maximale Innovationskraft. Vor, während und nach dem Meeting und bereichsübergreifend. MeetFX ist ein Programm von Synera. Wir transformieren starre Strukturen in dynamisch vernetzte Kraftzentren. Wir beenden Silo-Denken und etablieren eine Kultur der Co-Kreation. So wird Selbstorganisation im Unternehmen zum echten Werkzeug, das die Führungsebene nachhaltig entlastet. Werdet also zum Vorbild für eine vernetzte Zukunft und holt euch die volle Wirksamkeit zurück. Alle Informationen, die Möglichkeit, direkt einen persönlichen Beratungstermin zu buchen, findet ihr unter www.syn-era.org oder direkt in den Shownotes dieser Folge.
Der Franz Josef Strauß ist ein bisschen was wie im kirchlichen Bereich der heilige Franziskus, der allerdings mit Viechern, Franz Josef Strauß mit den Menschen. Wo er hingekommen ist, hat er eine Anziehungskraft entwickelt, die man nur ganz selten unter Menschen findet. Und die Anziehungskraft bestand darin, dass diejenigen, die ihn erlebt haben, anderen davon erzählen.
Okay.
Unsere Erlebnisse sind das eine, aber ob ich jetzt heute Nachmittag meinen nächsten Termin wahrnehme und als erstes von Frau Tück erzähle.
Das, was Sie natürlich tun werden.
Das weiß ich nicht, das hängt vom Termin ab. Aber nein, das ist, was normalerweise nicht die Regel ist, war bei Franz Josef immer, du, ich war beim Strauß, ich war in Passau. Da ist es ja bis heute noch der Nimbus, der letztlich bei dieser Veranstaltung liegt. Da muss man dabei gewesen sein. Mhm. Franz Josef Strauß ist einer, der sagt, bei dem muss man dabei gewesen sein.
Und was, also könnte ich jetzt zum Beispiel von ihm lernen, wenn ich sage, okay, so eine Wirkung möchte ich auch gerne erzielen, dass man von mir redet, wenn man dann unterwegs ist. Was kann ich von ihm lernen?
Wenn ich ehrlich sein darf.
Bitte.
Versuche ich den ganzen Vormittag. Aber wenn ich ehrlich sein darf, dann muss ich sagen, weiß nicht, ob man das von ihm lernen kann. Das ist seine Einmaligkeit.
Okay.
Ich glaube ja, im Gegensatz zu ganz vielen anderen, dass jeder von uns eine unverzichtbare Größe auf der Welt ist. Egal, wer, wo, wie, wann und für wen. Aber ob die Ausstrahlung so weit geht, dass ich es für ganz viele bin, das ist etwas, das entscheidet sich im Laufe des Lebens und so weiter. Aber die Einmaligkeit, wenn die, von der erzählt wird, dann ist das klar. Mhm. Wir machen das ja auch von Gegenständen. Und von Lebewesen, die uns begegnen. Mhm. Weißt du schon, das besonders groß. Mhm. Der größte Markt ist ein ganz angestrebtes Leben. Und so ein Typus ist der Franz Josef. Mhm. Ich behaupte mal, von der Sorte hat jede Partei jedes Jahr einen. Jedes Jahrhundert einen. Beim Adenauer hat man das gesagt, und der Strauß ist unser Adenauer.
Ja, ja. Das heißt, Sie sagen, lernen kann man das gar nicht, sondern war einfach eine Persönlichkeit, die da war, die irgendwie auch angezogen hat.
Der Teil. In ihm,
ja.
Der unverrückbar ist,
ja.
Kann nicht geübt werden.
Das Unverrückbare ist für Sie, glaube ich, ein Punkt, ne?
Ja.
Höre ich immer wieder raus. Das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ist diese Klarheit,
Standpunkt,
Haltung,
ganz
Standpunkt. Ja, genau. Aber ist ja, ne, aber so diese eigene Klarheit, und dann gibt es Menschen, die mögen das und Menschen, die mögen das nicht. Aber diese Unverrückbarkeit höre ich bei Ihnen viel raus.
Halte ich für ganz wichtig.
Ja.
Allerdings bin ich jetzt alt genug, als dass ich es nicht für mich gefunden haben müsste. Hoffentlich.
Sind Sie unverrückbar?
Nein.
In Ihrer Haltung?
Jedenfalls nicht für mich. Für andere vielleicht schon.
Ja.
Die Einordnung findet statt irgendwo so rund um die halbe Jahrhundert. Stufe, so bei 100, da wird eingestuft und dann bleibt einem das.
Ja.
Das, glaube ich, geht für alle.
Ja, das glaube ich auch. Sie waren als Staatssekretär und später auch Staatsminister und wurden, und für mich mal die Frage, wie wurden große Entscheidungen vorbereitet und wie wurden Entscheidungen getroffen? Frage dahingehend, dass ich im wirtschaftlichen Sinne immer wieder erlebe, dass Entscheidungen vertagt werden, nicht getroffen werden. Im politischen Sinne erlebe ich das tatsächlich auch. Und die Frage ist, wie haben Sie das früher gemacht? Entscheidung vorbereiten, Entscheidung treffen.
Vorbereiten ist eigentlich die Zusammenfassung aller Eindrücke, die aus den letzten Wochen und Monaten gesammelt worden sind. Da zählt das Lesen dazu, da zählen die Begegnungen dazu, da zählen die gezielten Fragen dazu, so wie wir es heute miteinander machen. Aber sie sind immer nur Bestandteile in den Antworten von dem, was man dann daraus macht. Und bei den Entscheidungen entscheidet viel mehr als allgemein angenommen das Gespür, das Gefühl, die Stimmung, der Augenblick. Das sind alles Dinge, die einmal da sind und vergehen und dann nicht wiederkommen. Und ganz häufig leider so, dass man sich gar nicht mehr daran erinnern kann und dass sie dann verschwinden. Also wir sind sehr viel unberechenbarer, als wir glauben, alle. Wir haben zwar Vorgehensweisen und Überlegungen, die wiederkehren. Bei mir das Pfeife rauchen 45 Jahre lang. Wenn ich irgendwo hingekommen bin, dann habe ich mir als erstes die Pfeife angezündet, habe alle anderen weggedrückt. Und wenn eine schwierige Frage kam, habe ich mir eine Pfeife angezündet. Habe gesagt, Moment, ich muss mir erst die Pfeife anzünden. Um Zeit zum Nachdenken haben. Und dann, glaube ich, hängt ganz viel, je nachdem, wo man herkommt und wo man hin will, davon ab, ob man eine Umgebung hat, die einen stimuliert. Auch davon wird zu wenig Gebrauch gemacht. Dass der Herr Trump zum Beispiel immer 30 Mann haben muss, die als Berufsjubler rund um ihn herumsitzen, ist eine der Dinge, die ich viel mehr beachten würde, wenn ich da so irgendwo was wäre. Mal schauen, ob man nicht, wenn man den Vant rausnimmt, dann womöglich die Stimmung ganz.
Ist ja genau das Thema systemisch, ne? Also welches System habe ich eigentlich um mich herum aufgebaut und ist es auch ein befürwortendes System? Dann bin ich selber natürlich auch befürwortender, genau, oder ist es eben ein drückendes System? Das ist ganz spannend.
Und je nachdem erleben Sie das. Das ist das, was vor Gericht eben alles ändert gegenüber den normalen Begegnungen. Vor Gericht haben Sie das Gefühl, alles drängt auf Sie herein und möchte unbedingt. Mhm. Und wenn Sie draußen auf der Bank sitzen, ist das natürlich ein ganz anderes Gefühl.
Ja, genau.
Wenn ich hier an meinem Schreibtisch sitze, ist das anders, wie wenn ich an einem Fremden sitze.
Ja.
Und diese Ausgangsposition muss man finden. Und man muss dann vielleicht die Möglichkeit haben, sie zu pflegen, so wie man möchte.
Wird es zu wenig beachtet, würden Sie sagen?
Ich glaube ja.
Schon.
Und zwar in unserer Zeit, seitdem das Fernsehen da ist.
Ja.
Seitdem wir die Begegnung so haben, wie sie vorher nicht möglich war. Mhm. Ich glaube, dass das ungewöhnlich viel verändert hat. Genauso wie ich glaube, dass jetzt in dieser Zeit das Abstandnehmen von den schriftlichen Nachrichten, von der Verschriftlichung, unsere Gesellschaft völlig verändern wird. Mhm. Ist ja schon mittendrin, aber die Frage ist, inwieweit das noch mehr so ist.
Definitiv. Was ich ganz interessant finde, dass Sie gerade eben gesagt haben, es kommt am Ende bei, die Frage war ja nach Entscheidungen treffen, wie werden Sie vorbereitet, wie werden Sie getroffen. Da sagten Sie gerade, es geht nach Gefühl, es geht, ich nenne das Intuition am Ende auch. Ich habe gestern Abend noch mal einen Artikel gelesen zum Thema Intuition.
Sie sind genauso wie ich bemüht, das Ganze ohne Fremdwörter zu machen, aber dann kommt wieder Intuition.
Genau. 485. Millisekunde entscheidet die Intuition schon und der Kopf, die Kognition versucht danach nachzugehen und zu begründen. Stand gestern im Artikel, fand ich auch nochmal ganz interessant. Also, dass wir im Grunde...
Aber das ist ein anderes Individuum. Sind wir schon wieder bei dem Punkt, dass jeder von uns einmalig ist.
Ja, genau.
Ich habe das immer, als Generalsekretär habe ich in Berlin immer die Preußen, in Bonn und Brüssel die Preußen im Bierkeller gehabt. 200, die zum Mittagessen eingeladen waren und was weiß ich was. Und dann habe ich fast jedes Mal die Gelegenheit gehabt, zu sagen, es ist unglaublich in aller Welt. Alle sagen, die Bayern sind was Besonderes. Darf ich dem widersprechen? Wir sind einmalig. Genau das ist es. Die Einmaligkeiten der Menschen suchen, macht das Leben spannend, weil jeder, der ihnen neu begegnet, eine neue Einmaligkeit ist.
Ja, das stimmt. Und wenn wir das so sehen, und finde ich, sind wir auch wieder neugierig auf andere Menschen und sind auch wieder viel mehr in der fragenden Haltung und hoffentlich in der zuhörenden Haltung bei anderen Menschen, als wenn wir, das ist ja auch ein Phänomen unserer Zeit, dass wir ständig reden, aber dem anderen eben nicht mehr wirklich zuhören, dementsprechend den anderen auch nicht mehr wirklich verstehen. Das erleben wir in Paarbeziehungen, das erleben wir auch.
Vor allem im Gespräch von Journalisten und Politikern.
Total, absolut.
Mit jedem, aber mit Politikern besonders. Ich habe immer das Gefühl, die interessiert die Antwort überhaupt nicht.
Nee.
Sondern sie fragen was, dann gibt er eine Antwort, da kommt eine ganz andere Frage.
Ja.
So nach dem Motto, das wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Und das macht das Ganze dramatisch.
War das damals Franz Josef Strauß, der im Interview war, weiß ich nicht mehr so ganz genau, der nur geschlossene Fragen gestellt bekommen hat? Gibt's ein Video, der dann auch nur ja, nein,
das
nein.
Das war der Tantl.
Ja. Ah, okay.
Ich habe das versucht.
Kennst du das?
Ich kenn's vom Tantl im Landtag.
Ah, okay.
Da haben sie ihn befragt und es war unglaublich. 20 böse Fragen, was also.
Ja.
Tantl, ja, nein, ja, nein. Ich habe versucht, das nachzuahmen.
Ja.
Eine Woche später war irgendwie was anderes. Ich habe auch dreimal mit Ja geantwortet und bekam ich eine Rüge vom Präsidenten, dass das nicht geht. Und wenn man das ganz nüchtern sieht, merkt man, die Einmaligkeit ist wichtig. Mhm. So wie der Tantler das als Typ gesagt hat, war das Vertreter. So wie es der Goppel sagt, war es eine Gemeinheit.
Sie waren ja in mehreren Ministerien tätig und als CSU-Generalsekretär würde mich mal interessieren, welche Führungskompetenzen, ist ja ein Leadership-Podcast hier, welche Führungskompetenzen haben Sie am meisten gebraucht?
zugekniffene Auge.
So, das dürfen Sie jetzt nochmal genau erläutern.
Ja, das ist ja gleich erläutert. In dem Moment, da ich mit dem anderen rede, wie ich gerne möchte, aber ein Auge immer übrig lässt, dass man auch woanders hinkommt.
Haben Sie ein Beispiel?
Wenn ich Sie anblinzele, wie jetzt in unserem Gespräch, ahnt das Gegenüber, dass da womöglich noch nicht alles gesagt ist. Ich lasse nicht alles raus.
Ah, okay. Nicht alles raus. Wir reden so viel von Transparenz bei uns, was immer so wichtig ist, wobei ich da auch eine klare Haltung habe, eine unverrückbare Haltung sozusagen. Also wir müssen nicht alles transparent machen als Führungskräfte, weil wir damit ja auch Mitarbeitenden einschüchtern. So genau, aber
das Gegenüber muss das Gefühl bekommen, dass das zugekniffene Auge meine ich. Ne? Mhm. Das Gegenüber muss das Gefühl bekommen, er ist zwar offen oder sie und ist mit mir im Gespräch, aber es lohnt nochmal nachzufassen.
Mhm. Okay.
Muss immer noch was übrig bleiben. Mhm.
Und das ist vor allem mein, das zugekniffene Auge. Es lohnt nochmal nachzufassen.
Ja.
Okay.
Uh-huh.
Was noch?
Ich gebe zu, was heutzutage gar nicht passt, das ist der persönliche Kontakt, dass man jemand hat. Die Berührung, der Handschlag. Ich habe in meinem Leben 250 ungefähr Rhetorikkurse gehalten.
Gehalten.
Mhm. Auch zwei besucht, aber eben das ist die Alternative. Und bei der Gelegenheit immer wieder festgestellt, dass es ganz wichtige kleine Dinge gibt, die notwendig sind. Ich brauche den direkten Augenkontakt. Mhm. Den würde ich auch nochmal an erste Stelle setzen, ganz vorne dran. Weil die Augen am ehesten sagen, bist du da, bist du weg, magst du nicht, bist du positiv da, bist du negativ da, interessiert es dich und so weiter, das machen die Augen. Das zweite ist der Händedruck. Mhm. Den halte ich für entscheidend. Wir gewöhnen uns das heute auch wieder ab. Covid hat dazu beigetragen, dass wir es nicht gemacht haben. Also das halte ich für wichtig. Ich gehöre nicht zu denen, die dann gleich umarmen. Es gibt ja auch bei uns eine ganze Reihe, die regelmäßig die Hand die eine nur geben, damit die andere an die Schulter fassen kann, beziehungsweise an den Oberarm. Muss nicht sein. Aber jedenfalls die persönliche Nähe und Berührung mit dem anderen, die einem mehr erzählt als alles andere.
Und ich finde das ganz interessant, weil wir ja gerade im Thema MeToo und so weiter, ja, da habe ich noch nicht mal mehr eine Frau jetzt im Moment sagen, sie haben ein schönes Kleid an, weil das ist ja schon wieder ihre Äußerlichkeit. Wenn ich jemanden, also Handschlag ist was anderes, aber vielleicht einer Frau schon wieder an den Arm fasse, könnte es schon wieder übergreifend sein. Ich finde, es geht unglaublich viel verloren durch diese Haltung, diese Einstellung.
Und wir sind wieder beim alten Purismus des 18. Jahrhunderts und so, als ob nichts gewesen wäre.
Ja.
Genau das Gegenteil ist der Fall. Und wenn die Menschen mehr werden, ist es umso wichtiger zu erfahren, wie es ist. Vorhin haben Sie gefragt nach der Wahl, wie komme ich auf jemanden zu, mit wem bin ich da im Gespräch? Das hängt ganz viel davon ab. Habe ich von ihm mehr mitgekriegt als eine Telefonstimme? Habe ich mehr mitgekriegt als einen Zettel? Wobei der Zettel die Telefonstimme schon fast ersetzen kann.
Ja. Also ist ganz Mimik, Gestik. Ist ja unglaublich wichtig, irgendwie auch, genau. Das, weil es ist spannend. Ich frage Sie nach Führungskompetenzen und es sind weniger Kompetenzen, die Sie im Moment gerade genannt haben, sondern eben das Thema nicht alles rauslassen, also zugekniffenes Auge und das Thema Körpersprachlichkeit im Sinne von, wie gehe ich auf jemanden zu?
Ja, meine Antwort geht darauf hin, wie ich persönlich reagiere. Ich persönlich empfinde, dass meine Entscheidungen beeinflusst sind. Sie sind beeinflusst von der Aura, aber insbesondere von den Personen, die da sind.
Gibt es noch etwas, wo Sie sagen, das war Führungskompetenz vielleicht gerade auch in Krisensituationen, die Sie ja sicher auch erlebt haben? Vielleicht haben Sie so eine Krisensituation, die uns allen bekannt ist, die Sie aus Ihrer Perspektive mal schildern können, weil Sie sie live miterlebt haben. Zum Beispiel die Wende, wo ich ja als alter Ossi sozusagen leider viel zu wenig mitbekommen habe.
Nein, ich habe 1900 und, was war das? Tschernobyl war ich Umweltminister. Und 3 Jahre nach Tschernobyl war immer noch die große Angst davor, dass alles verstrahlt ist. Ja. Ich war Umweltminister und wurde gebeten, mich doch darum zu kümmern, dass das verstrahlte Heu beseitigt wird. Mhm. Also die Wiese, die gemäht war, in riesigen Mengen. Und es stellte sich nach kurzen Betrachtungen heraus, dass durch Bayern Nacht für Nacht ein Zug von 200 bis 300 Meter Länge mit Heu beladen fährt, damit dieses verstrahlte Heu nirgends liegen bleibt und jemanden problematisch macht. Daraufhin bin ich zu den Atomphysikern gegangen und habe mit ihnen gefragt, was man da machen soll. Die haben Entwarnung gegeben, und zwar auf der ganzen Linie. Nicht, dass das unproblematisch ist, sondern sie haben gesagt, sie können getrost dieses Heu beseitigen, ohne dass es ein großes Problem ist. Und wenn sie es verschieren, geht es auch. Mhm. Persönliche Entscheidung. Ich muss das Heu verbrennen. Mhm. Wo? Bei Ebenhausen, bei Ingolstadt steht eine solche Anlage. Bin zum Edmund Stoiber, mein Chef. Sagt, wir müssen das Heu verbrennen. Ich bin wahnsinnig, was meinst du, was da passiert, was die Leute tun? Du lässt die Finger weg. Und sagt, entschuldige, nein. Ich habe die Atomphysiker gefragt, den Professor Berghofer, großer Ass in allem. Und der sagt, es ist problemlos, denn wenn ich das Heu durch den Kamin jage, also als verbranntes Zeug, dann kriege ich so viel Strahlen von einer Nacht in diesem Strahl sitzen, wie wenn ich einmal nach New York fliege. Mhm. Und wer von uns ist das und wer wohnt so nah und was weiß er? Drin im Strahl, im Kamin bin ich da, da habe ich so gedacht, ich verbrenne. Mhm. Dann bist du selber dran schuld, wenn du fliegst. Denn das werde ich wohl nicht durchhalten, hat der Steuerwerk gesagt. Mhm. Dann hast du das Pech gehabt, dann bin ich weg. Aber ich nehme an, ich tue uns allen einen großen Gefallen, ab nächste Woche brennt's. Mhm. Dann bin ich nach Baden-Ebenhausen gefahren, standen die Eltern, die Mütter mit ihren kleinen Kindern, haben mich bespuckt, mit Zeug beschmissen, was weiß ich was. Und ich bin nicht mit dem Dienstwagen hingefahren, sondern vorher ausgestiegen und zu Fuß um die Ecke hinten rumgekommen. Hat sich herausgestellt, war ein guter Trick, denn ich habe die ganzen bösen Zurufe gehört, und zwar direkt erlebt und hautnah. Und sie haben mich die ersten Schritte natürlich nicht erkannt, das war auch klar. Dann kam das aber. Und dann haben wir die Diskussion durchgestanden, dann bin ich heimgefahren. Dienstwagen wieder geholt, bin die letzten 500 Meter zu Fuß gegangen, angeblich mit Polizeibegleitung, ich habe keine gesehen, ich habe es mir auch gesagt.
Die Presse sagte das dann nur, oder?
Ja, das ist schon klar. Und dann bin ich an diesem Abend zurück und habe natürlich das durchgehalten. Dann haben wir verbrannt, 3 Tage später war das Thema tot. Mhm. Nach 3 Tagen nur deswegen, weil 2 Tage lang die Presse geschrieben hat. Es wäre überhaupt tot gewesen, die 500, die da draußen in Ebenhausen oder 1000 protestiert haben, wären natürlich unzufrieden gewesen. Aber jetzt fahren Sie mal dahin und fragen Sie mal, ob Sie irgendwas haben. Ja. Und der Zug war endlich weg. Mhm. Das muss man sicher.
Der überlegen. Ja die ganze Zeit gefahren und ist.
Das ist dann die Frage. Entscheidung. Ich muss sagen, ja oder nein.
Ja.
Abwägen, indem ich die Kundigen frage, was macht ihr denn? Mhm. Wie seht ihr das, wenn die in ihrer Mehrheit zu einer Entscheidung kommen, die ich akzeptabel finde? Dann muss ich dazu stehen. Und dann muss ich da übernehmen, die Verantwortung.
Ja. Also Informationen einholen, Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen. Hm. Ist ja eigentlich nichts Außergewöhnliches, würde man sagen. Wie würden Sie sagen, läuft das im Moment in der Wirtschaft und der Politik?
Die Aufregung kommt vor dem Abwägen. Und verhindert ein nüchternes Nachdenken.
Ja.
Und dann fallen die Entscheidungen nach dem Zufallsprinzip. Wer war als letzter da?
Mhm.
Wer hat das gesagt? Und dann ist es schwer, Verantwortung zu übernehmen, weil man nicht weiß, ob man wirklich entschieden hat oder ob man nicht getriebener ist. In der heutigen Zeit wird man als Getriebener durchs Tor gejagt. Wenig Ausnahmen. Interessanterweise sind die Fälle, die jemand entscheidet, weil nachher die Aufregung ganz unglaublich, der hat uns nicht gefragt, hat es gehört. die stellen sich am Ende als die Besten aus.
Ja. Auch der Mann, man muss nicht alle fragen.
Nee, man muss erstens das, man muss vor allem nicht immer auf alle Antworten warten und jede nebeneinander stellen.
Genau, glaube ich auch. Edmund Stoiber hat sie nicht rausgeschmissen, vermute ich. Nee. Trotz seiner Drohung.
Er hat nie wieder drüber geredet.
Ja, genau. Okay.
Er war gelegentlich sehr verwundert, dass das mit mir so gegangen ist. Weil ich ein bisschen anders. Ich bin Lehrer vom Beruf, nicht vergessen.
Ja, genau.
Das heißt, mich haben die Menschen immer interessiert.
Ja.
Ich wäre wahnsinnig gern Jurist geworden. Mein Vater hat gesagt, du bist ein fauler Sack. Du gehst jetzt erstmal Lehrer machen und wenn das fertig ist, kannst du Jura studieren. Dann hatte ich das weibliche Wesen da draußen vor der Tür kennengelernt und es war keine Zeit mehr für Jura. Mhm. Aber ich habe ganz oft fest, meine Doktorarbeit über das christliche Menschenbild, bei der ich interessanterweise eine wirkliche Definition nur von meinem Vater gefunden habe. Mhm. Kein Meier, kein, ach, was weiß ich was.
Eine offizielle Definition, keine, ja, die Sie von
ihrem Vater irgendwo lesen kann.
Ja, genau.
Mein Vater. Und irgendwann habe ich in seiner Bibliothek, wo er die Dinge zusammengesammelt hat, morgens um 5 Uhr die Definition gefunden, was ist das Menschenbild. Und diese Doktorarbeit hat mich natürlich ein ganzes Stück geprägt und durch die Jahre geführt, das ist klar. Es geht so nach dem Motto, wie heißt er, der Mensch ist das Gottes Ebenbild, so will ich es auch empfinden, aber das schließt auch ein, dass er immer ein Stück Änderung verträgt und selber ein Stück Änderung bedeutet.
Ja, das finde ich ganz interessant. Jetzt sind Sie ja sehr christlich. Wie, also zumindest von dem, was Sie sagen, christliches Menschenbild gerade, oder?
Nein, schon klar. Ich weiß nicht, ob das schon die Definition ist.
Nee, die Frage kommt erst noch. Wie verträgt sich denn tatsächlich ein christliches Menschenbild mit politischen Entscheidungen, Handhaben und so weiter?
Das muss man für sich ausrechnen. Das ist bei jedem wieder unterschiedlich. Ich versuche in allen Fällen die menschliche Stellung, die persönliche und aktuelle Stellungnahme des Gegenüber dort einzuordnen, wo er ist. Und versuche dann zu akzeptieren, dass er an dieser Stelle zu dem Schluss kommt. Und das unterscheidet mich bei allem, was ich mir auch vornehme, bei der Entscheidung im politischen und anderen Geschehen. Es ist nicht die Gesellschaft, die mich bewegt, sondern es sind die Individuen, die ich möglichst mit an Bord nehmen will. Der Unterschied bei Gesellschaft ist, ich bin festgelegt auf die Riesenmenge und mal sehen, wer am lautesten schreit. Und wenn ich bei den Individuen bin, dann bin ich im Prinzip immer offen für das jeweils gehörte Wort. Das macht es mühsamer, damit wir uns recht verstehen. Das trifft mich in keiner Demonstration, weil ich keine Zeit dafür habe. Ich muss mich um andere kümmern. Das ist eine Schwierigkeit. Und es gibt auch kein Vorrecht für irgendjemanden. Ich werde gelegentlich gefragt, warum bist du in der CSU gelandet? Also der Hauptgrund war sicherlich mein Vater. Nein, der Hauptgrund war meine Mutter.
Ach, das heißt, Ihre Mutter war dann auch in der CSU?
Alle waren in der CSU. Das ist eher, nee, ich glaube, keine Mitglieder sind nie gewesen. Aber meine Mutter, es ging nicht darum, sondern meine Mutter hat meinem Vater eigentlich dabei geholfen, den Einzelnen als das Maß aller Dinge zu sehen, aber dabei zu berücksichtigen, dass die Gemeinschaft nicht jedem alles zugestehen kann. Das ist ein Unterschied. Ja. Nicht jeder darf alles, sondern ich darf nicht. Ne?
Ja.
Oder wir schreiben vor und du bist nicht. Ich bin also ganz bewusst an der Stelle auch so unterwegs. CSU war für mich der Haufen, der möglichst in der Politik gegenüber anderen offen bleibt in der Diskussion, auch wenn sie Positionen vertreten haben, mit denen man nicht ganz so zurechtkommt. Was ich nicht leiden kann, ist, dass die Gesellschaft vorschreibt, was da ist.
Ja.
Denn das macht alles anonym. Und ob anonym nicht noch schlimmer ist als persönlich wegdefiniert in eine Ecke, in der man dann mit niemandem mehr konkurriert, geht auch nicht. Wir kümmern uns darum, dass möglichst viele mitkommen. Die SPD will den Benachteiligten fördern, ohne zu berücksichtigen, dass damit die Spitzen ständig gebremst werden müssen. Wenn ich will, dass wir insgesamt weiterkommen, ist das Bremsen von Spitzen schädlich. Und es ist die Frage, ob ich jemanden ausgrenze, weil er gut ist. Wo gibt's denn sowas? Deswegen bin ich gegen die SPD am meisten von allen. Mhm. Also,
7.
Noch linker, ja. Schlimmer. Bei der FDP bin ich auch dagegen, weil die Bevorzugung von Einzelnen, damit die sich gut rechnen, das führt zu Trump und Co. und ist niemals gut für die Gemeinschaft. Wir und ich fragen danach, wo kannst du deinen Teil beitragen, nutzen?
Ja.
Und das ist der Gedanke, den ich politisch für den allerwichtigsten halte. Jedem das Seine. Meine Eltern haben einen Erziehungsstil gehabt, den finde ich bis heute faszinierend. Deswegen bin ich in der Bildungspolitik nicht selten gegen das, was wir insgesamt machen, auch in der CSU. Ich habe mit dem Stoiber einen 16 Jahre langen Streit gehabt, ob ich Kultusminister werden darf, ja. Schulminister. Dürfte nicht. Monika Hohlmeier musste das sein.
Die hat sie dann Kultusminister werden.
Die musste das werden. Ich habe ihm dauernd widersprochen. Ich habe gesagt, wer seine Kinder bei Waldorf unterrichten lässt, eine von der Gemeinschaftsbildung abweichende. Und der hat...
War Dominik in Waldorf?
Alle.
Und der, ja, okay.
Alle nicht das Recht, für alle das Maß festzulegen. Ja. Und dann hat der Stab gesagt, das muss die Monika machen, da hast du nichts verloren, da bist du durch. Du machst Wissenschaft und Beruf. Ich glaube, der Strauß hat mir ja gesagt, bei dem Staatssekretär, wie ich gefragt habe, wollen Sie Staatssekretär werden, 1986, da habe ich gesagt, ja, am liebsten im Kultusministerium. Da hat er gesagt, man macht nicht.
Lass mal eine kurze Pause machen. Das nimmt alles auf, das streiche ich mir schnell auf, ich muss eh schnurzen.
Ich habe es abgestellt. Man macht nicht.
Moment, wie gleich weiter? Das ist eine Erleichterung.
Man macht nicht, was man gelernt und studiert hat, man macht was, wo man was selber dazulernt. Weil ich ihm gesagt habe, ich will nicht ins Wissenschaftsministerium. Mhm. Bin ihm außerordentlich dankbar, es war genau richtig. Und genauso ist es. Wo erweitere ich meinen Horizont? Und das ist die Frage der Bildungspolitik insgesamt. Wie kann ich Begabungen fördern? Wie kann ich Fähigkeiten entdecken? Wie kann ich möglichst an den Stellen, an denen bei mir das Ende der Fahnenstange erreicht ist, gucken, ob man sie nicht nach oben oder unten verlängern kann? Übrigens nach oben und unten. Mhm. Denn wenn Sie oben aufbauen, müssen Sie unten tiefer in den Boden.
Genau.
Ja. Also das ist das, was da
ist. Ist das der Erziehungsstil von Ihren Eltern? Weil damit sind Sie gerade eingestiegen.
Sie haben gesagt, jedem das Seine.
Ja.
Ich zum Beispiel habe keinen Hausarrest gekriegt, weil ich damit bestens bedient war. Wenn ich nicht raus musste, habe ich gern gelesen. Da war ich gut. Hausarrest bedeutet, ich habe mich begeistert.
Okay.
Einer meiner Brüder, Hausarrest, der
Schlimm.
War kurz vor Selbstmord. Mhm. Das nicht. Ne? Da waren ein Dritter, waren Ohrfeigen notwendig. Mhm. Ich habe auch Schiss vor Ohrfeigen gehabt, will ich ausdrücklich sagen. Aber
waren Sie brav? Waren Sie ein braves Kind?
In ganz frühen Jahren ein ganz besonders braves, ja. So bis 10, 12 oder so, war ja auch dauernd krank. Und dann in der Pubertät, glaube ich, war ich ganz schön schwierig.
Ja?
Ich möchte mich nicht erziehen lassen.
Frag mal Ihre Frau nachher, ob sich das verändert hat. Wir haben vorhin eben von Visionen gesprochen. Und was mich auch hier an der Stelle nochmal interessiert, ist, was braucht man heute für eine überzeugende Vision, für ein Land, für eine Organisation oder für ein Unternehmen? Was macht eine überzeugende Vision überhaupt aus?
Die Perspektive, dass möglichst viele der Mitmenschen daraus einen Nutzen ziehen könne.
Okay, sehen Sie das im Moment so?
Doch, dann ist es eine Vision. Ich behaupte nicht, dass wir eine haben.
Genau, das war die Frage. Haben wir gerade eine?
Das haben Sie nicht.
Nee, genau, das war jetzt so eine saloppe Zeitenfrage, die da reinkam. Eigentlich war es keine Frage.
Wir leben in einer Übergangszeit des Zufriedenseins mit dem Ist. Und die ganz große Mehrheit denkt, es wird so weitergehen. Dabei gilt der Grundsatz, wer stehen bleibt, wird überholt. Mhm. Wer überholt wird, ist morgen uninteressant. Mhm. Das ist es.
Ja, und was, also sagen Perspektiven, dass viele Mitmenschen einen Nutzen haben, gibt es noch was, wo Sie sagen, also eine Vision ist dann überzeugend?
Wenn sie an den Verhältnissen etwas ändert, das die Auswirkung hat, die ich schon genannt habe, dass wir alle miteinander davon Nutzen haben.
Also es geht eigentlich immer natürlich um den Nutzen. Also es geht im Grunde ja immer, welchen Nutzen kriegen wir für die Gesellschaft hin, für das Unternehmen.
Wir sind schon verraten und verkauft, wenn wir meinen, wir brauchen keinen Nutzen mehr. Und das ist genau das, was wir im Moment erleben, so nach dem Motto, Bürgergeld reicht. Reicht nicht.
Reicht nicht, nee.
Kann gar nicht reichen. Trotzdem zu viel, gemessen an der Tatsache, dass andere dafür maloren, dass ihre Unzufriedenheit immer wieder Bestätigung findet. Das ist die große Schwierigkeit. Ne?
Und dann ist die Frage, finde ich, auch obsolet, warum es so viele unzufriedene Bürger gibt und eben sehr rechts gewählt wird. Wenn Sie junge Politiker oder Führungskräfte coachen würden, also angenommen, Sie hätten einen, also ich weiß ja zumindest, die Barbara Becker hatten Sie versucht, ihren Fuchteln. Und was wäre wichtigster Rat? Was ist Ihr wichtigster Rat auch an mich an der Stelle? Das wäre dann die zweite Frage. Ich stelle schon mal gleich zwei.
Ich würde Ihnen was raten, was Sie heute nicht dürfen.
Erzählen Sie. Anfassen.
Puls fühlen muss gar nicht sein. Aber Puls fühlen, während man andere mit den Dingen konfrontiert, die man selber für richtig hält. Ich möchte wissen, ob sie von etwas bewegt werden oder nicht. Ich suche nach der Bewegung im anderen. Und ich suche nach dem Bewegtsein und versuche das zu haben. Sind wir wieder beim Augenkontakt? Denn in dem Moment, wenn Sie mir Ihre Augen zeigen, habe ich einen anderen Eindruck von Ihnen, als wenn Sie weggehen. Deswegen mögen wir das ja nicht, wenn einer so mit einem spricht. Ne?
Ja, genau.
Nur die Hälfte der Menschen sagen nichts und die anderen, wenn sie was sagen, langen unter Umständen kräftig dahin. Aber das ist im Prinzip alles. Ich habe allen beigebracht, zum Beispiel beim Betreten eines Raums, beim Rhetorikus, fange ich an mit der Feststellung, Freunde, wenn die Tür aufgeht, gucken wir, wer da reinkommt. Und wir wissen von der Hälfte der Menschen, dass ich sie im Laufe des Abends nicht beobachten muss. Ganz vergessen. Die sind Beiwerk. Bleibt dann meistens auch so, wenn es nicht gerade furchtbar hochkommt. Dann kommt die Frage, wie sie die Tür zumachen. Das sind Dinge, die gehen alle bei sie mir weg. Dann kommt der Platz, den sie suchen. Wenn Sie in der Kirche nachprüfen, wer geht in die letzte Bank, wer geht in die erste Bank, wer sitzt in der Mitte, wer muss in der Bankreihe mitten sitzen. Es ist so viel wichtig, den Menschen in seinen Umgangsformen zu prüfen. Und wenn ich in die Politik will, muss ich das wissen. Ich war in allen meinen politischen Zeiten vornehmlich dabei. Als Erster bei einer abendlichen Veranstaltung zu sein. Weil ich dann miterlebe, wie der Veranstalter unterwegs ist. Weil ich dann sehe, wer kommt. Weil ich dann sehe, wie sie aufeinander zugehen. Ich habe die Atmosphäre erfasst. Ich denke, als Erstes ist es nicht, und das Wichtigste ist nicht unbedingt, dass ich die Klappe aufmache, sondern die Atmosphäre erfasse. Wenn ich die Atmosphäre geschafft habe, dann kommt die Frage nach den Inhalten, die ich mitgebracht habe. Bleiben die oder bleiben die nicht? Sie haben von mir im Wissenschaftsministerium von ungefähr jährlich 500 Reden, die ich halten dürfte, Ansprachen, also Zeug. Wenn es hochkommt, jedes Jahr 1% schriftlich. Mhm. Der Rest ist mündlich. Mhm. Lieber lasse ich mich von einem Referenten auf dem Weg dorthin oder zurück in der Sache ein Stück unterrichten, um dann voll drauf zu sein, als dass ich dauernd entweder lese oder schlafe oder was auch immer da ist. Jedenfalls wichtig, sich auf die Menschen einzustellen, die da sind. Und wenn man die Menschen begreift und sich beteiligen, das Zweite ist, sich beteiligen an Gesprächen. Nicht nur dabei stehen und nichts tun. Beides Fähigkeiten, die ich Ihnen nicht beibringen müsste.
Ich vermute nicht. Ich vermute nicht. Finde ich ganz spannend, weil was ich raushöre, ist, dass für Sie unglaublich wichtig ist, so dieses ganze Thema Beziehungsebene, Gefühlsebene, Atmosphäre, der Mensch an und für sich und die Themen, die Inhalte, die sind ehrlicherweise zweitrangig.
Nee, zweitrangig sind sie nicht, sondern sie sind dem untergeordnet.
Dem untergeordnet.
Es bleibt da, aber ich richte mein Thema, reden wir über den Kindergarten oder was, ganz egal. Mein Thema ist nicht zunächst mal nur die Frage, wie viel Personal muss ich hingeben oder sowas, sondern die erste Frage ist, was hat der für eine Aufgabe? Mhm. Und was kannst du da drin tun? Ich möchte den jeweiligen möglichst zuordnen zu der Aufgabe, die er ansteht. Mhm. Also der Inhalt wird um die Menschen gespart und geordnet und nicht die Menschen dem Inhalt untergeordnet. Das ist ein Unterschied. Mhm.
Ich habe gerade so einen Gedanken, ob es vielleicht sinnvoll ist, aus der Politik ins Unternehmen zu gehen, weil ich in der Politik erstmal die Menschen sehe, die Gesellschaft sehe und dann im Unternehmen die Wirtschaftlichkeit, weil ja viel passiert, dass primär Wirtschaftlichkeit gesehen wird, aber der Mensch eben dahinter nicht mehr.
Der Wechsel,
Sinn machen?
Der Wechsel macht Sinn.
Ja.
Ich wäre auch dafür, dass man wechselt. Ich habe immer wieder versucht, in die Schule zurückzukommen. Die ersten 3 Perioden war ich im Landtag, habe ich zu meiner Frau gesagt, wenn sie fragen, du, wenn es jetzt immer noch so bleibt, dass ich nur auf der hinteren Bank da irgendwo rumsitze, dann höre ich auf. Dann will ich Schule halten und dann gehe ich in den Bayerischen Wald, da kann ich mir ein Haus leisten. Und in dem Moment kommt der Strauß und sagt, komm ins Kabinett. Der hat wirklich alles umgeschmissen.
Können Sie das vielleicht nochmal kurz, wir haben es ja schon mal besprochen, können Sie es mal kurz sagen, die Situation finde ich ja sehr spannend, wo der Strauß Sie angerufen hat, kurz vor 6 und gesagt hat, ja, jetzt, vielleicht können Sie kurz nochmal, angerufen hat er vorher schon, können Sie es kurz schildern, weil das finde ich eine ganz, ganz spannende Geschichte.
Nein, rufen Sie zurück, Sekretärin hat gesagt, was bilden Sie sich eigentlich ein, wer Sie sind? Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, wir haben uns miteinander zurückgezogen, weil ich heute früh in den Rundfunkrat gewählt worden. Aber wenn der Herr Ministerpräsident ruft, hat man gefälligst am Platz zu sein. Bitte verbinden Sie mich. Ja.
Das war dann kurz vor 6. Ne? Um 1 hat er Sie angerufen, Sie haben kurz vor 6 zurückgerufen.
Herr Kollege, schön, dass Sie anrufen. Gut, dass Sie es zu dem Zeitpunkt sagen, denn sonst hätte ich mich anders entscheiden müssen, ohne an Sie zu denken. Wollen Sie zu mir ins Kabinett? Herr Ministerpräsident, Sie überraschen mich. Ja, wollen Sie oder wollen Sie nicht? Ich sage, oh, wo? Werde ich Nein sein? Ne? Was denn? Dann hat er gesagt, ich habe den Meier rausgeschmissen. Bundesminister, denn der wollte nicht auf die Hälfte verzichten, deswegen kriege ich 2 Ministerien. Eine macht Unterricht und Kultus, das macht der Hans Seemeyer, mit dem ich, nachdem er mich in den Landtag gehievt hat, ohne ihn wäre ich wohl nicht drin gewesen, dann schon in Wettbewerb und Konkurrenz eingetreten bin. Mhm. Immer. Wir 2 waren so ein bisschen.
Seemeyer und Sie.
Ja, ja. Den Seemeyer und auf der anderen Seite habe ich den Wolfgang Wild zum Wissenschaftsminister. Ah, dann will ich zum Seemeyer. Also man macht nicht, was man gelernt und studiert hat, sondern geht woanders hin. Ich will, dass Sie zu dem kennen. Ja, da bin ich präsent. Müssen wir aber bitte noch ein bisschen Zeit geben zum Nachdenken. Ein paar Momente, der Moment ist so.
Ist das typisch Franz Josef Strauß gewesen? Ja. So diese Klarheit, ne? Ja. Weil diese Unverrückbarkeit, ja, der Moment ist um, entscheiden, ja, sich jetzt.
Genau so. Ja? So, okay, habe ich versucht, ihn vorher auch, genau, einzuatmen. Der kam, wusste, was er wollte, mhm, und dann war Schluss. Mhm. Umstimmen, glaube ich, aus dem Stand heraus war ganz schwierig. Mhm. Das gilt für die Großkopferten fast alle.
Echt? Mhm.
Ich glaube, dass die immer klüger zu Hause werden. Ob in den Kissen oder wo, weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Atmosphäre des Gewohnten die Denke verändert. Mhm. Denn wir freuen uns ja, wenn sie nach Hause fahren. Wenn sie nicht gerade einen Ekel zu Hause haben, sowas gibt's, aber unabhängig freue ich mich, wenn ich heimkomme. Mhm. Weil da brauche ich mich um nichts mehr kümmern, weil alles läuft seinen gewöhnten Gang. Was meine Frau manchmal bekümmert.
Ja, danke. Das Fass machen wir jetzt hier nicht auf. Andere Menschen hochhiefen. Gerade war ja Weltfrauentag am Sonntag und da war mir die Frage, welche Frau, also bin ich gefragt worden, welche Frau hat mich wirklich inspiriert, wer hat mich begleitet. Und dann sind mir einige Frauen eingefallen, die mir letztlich meine Kompetenz mir zugeschrieben haben und mich an andere Unternehmen gegeben haben. Das heißt, den Job nicht selber gemacht haben, sondern gesagt haben, die ist genau die Richtige dafür. Wie war das bei Ihnen? Menschen hochhiefen. Das ist das, was Sie gerade gesagt haben.
Ja, Ihnen helfen aus der Situation, in der Sie sind. Mhm. Ich glaube, dass das, was Deutschland in diesen Tagen betrifft, mhm, dass man anfängt, bei unveränderter Lage nach einer gewissen Zeit sich so wohl zu fühlen, dass man meint, dass man auf weitere Bewegung verzichten kann. Mhm. Oder vor lauter Ehrgeiz so im Wühlen ist, dass man die Zeit versäumt, nach oben zu gucken, mhm, ob die Luft da oben besser ist. Mhm. Und das Hochhefen ist damit beschrieben, ne? Mhm. Dass ich jemanden zeige, da wo du jetzt stehst, bist du, mhm, nicht richtig genug.
Das hat ja ganz viel damit zu tun, dass ich mein eigenes Ego zurückstelle, dass ich sage, du bist da noch nicht richtig, schau mal dahin.
Also, nee, das steht immer in Relation zu mir.
Ja.
Jede Entscheidung, die ich einem anderen zutraue oder zumute oder, mhm, zuweise, hat immer etwas mit der Distanz zu mir zu tun, mhm, oder mit der Nähe. Mhm. Ich bin immer sehr dafür, dass wir mehr vom Positiven mit ihm ausgehen, mhm, der Nähe zu mir, statt der Distanz von, mhm, mir. Und die hat jedes Mal immer auch zur Folge, dass ich versuche, dem dabei zu helfen, mit mir leichter zurechtzukommen. Das gilt für meine 11 persönlichen, okay, Referenten.
Ja, okay.
Die 2 sind gescheitert, einer, mhm, hat Selbstmord begangen und die anderen 8 sind erstklassig.
Ich frage jetzt nicht nach, ob das aus Gründen der Zusammenarbeit passiert ist.
Der gestorben ist wegen seiner Frau. Oh, okay. Nein, wegen seiner Schwiegermutter.
Wegen seiner Schwiegermutter.
Ah. Der hat sich aufgehängt eines
Tages. Wegen der Schwiegermutter. Was soll denn passieren?
Den habe ich mir nicht selbst ausgesucht, sondern den hat mir das Ministerium zugewiesen, weil sie mit ihm nicht fertig wurden, weil er ein so ein ängstlicher Kerl war. Mhm. Das ist mir nicht gelungen, ihm die Angst vor seinen Frauen, zur Schwiegermutter, auszutragen. Mhm. Und deswegen hing der plötzlich eines Tages im Kreuz.
Mhm. Okay. Thema Vertrauen, das hat ja jetzt ist ja ein ganz guter Wechsel darüber auch an der Stelle. Wie haben Sie es geschafft, Vertrauen zu generieren? Dass die Menschen Ihnen Vertrauen haben, das ist ja eine wichtige Komponente.
Das gehört zum Schwierigsten, weil, mhm, das muss wachsen. Mhm. Und das wächst bei dem, der das Vertrauen entwickelt und nicht bei dem, der es entwickelt sehen möchte. Mhm. Ich glaube, man muss möglichst oft und möglichst nah aneinander gereiht erfahren, dass die Dinge sich in Abstimmung mit der anderen Person so entwickeln, mhm, dass man sie akzeptieren bzw. neu aufgreifen kann. Mhm. Vertrauen, ich würde sagen, in ein Beispiel kleiden. Der Gerold Handler war ein, ich war ja kein leichter Abgeordneter. Der Gerold Handler hat mir das erzählt, den ich im Übrigen mag, im Gegensatz zu vielen anderen, aber auch erst lernen musste. Der Gerold Handler war für mich aus der familiären Diskussion mit meinem Vater einer, der immer nur alles tat, was der Strauß gesagt hat. Mhm. Ich habe das später anders gelernt und mitgekriegt, dass er nie dafür gesorgt, dass er immer dafür gesorgt hat, dass die Öffentlichkeit den Eindruck hatte, dass das Franz Josef Strauß ist, auch wenn er anderer Meinung war, mhm, der Tandler. Also der Tandler hat mir das erzählt. 70 war das mit dem Abspalten der CSU, glaube ich. Mhm. Ich bin nicht ganz sicher, es kann auch 86 erst gewinnen, doch 86 war es. 76 war es. Mit dem Versuch, die CSU abzuspalten. Mhm. Das ging in die Hose, weil verraten worden war, was gemacht worden ist, mhm, innerhalb der CSU. Und 10 Jahre später war die Frage, ich war im Landtag inzwischen ja schon die ganze Zeit gewesen, ob ich ins Kabinett komme oder nicht, war die Frage, ob ich Generalsekretär werde oder nicht, wie der Otto Wiesel seine, mhm, Todesvater hatte, mhm, der Autobahn. Mhm. Strauß hat mir angerufen, Staatssekretär und so weiter. Gut, wir waren uns eigentlich einig, dann hat der Max Streibel, mhm, muss man jetzt nicht mit Personen verbinden, wenn sie es rausgeben. Der Max Streibel hat anderen gegenüber erzählt, der Goppel wird Generalsekretär, mhm, weil ich ihm auf seine Frage hin, ob ich jetzt dann nicht doch mal mit ins Kabinett will, gesagt habe, du, lass, das läuft anders. Mhm. Dann hat er, gedankenscharf, beschlossen, ah ja, der macht am Menschen und hat es der Augsburger Allgemeinen gesteckt und der Strauß war bitter enttäuscht, weil er gemeint hat, ich hätte ihn verraten. Mhm. Was mir nie in den Sinn gekommen wäre. Es gibt 2 Leute, die ich informiert hatte. Das eine war mein Vater, das andere war der Erzabt von St. Mhm. Und dann bin ich zum Tandler gekommen und der Tandler hat mir an dieser Stelle gesagt, Sie haben unseren Chef verraten und so weiter. Schlimm. Deswegen wird da auch nichts draus. Der Tandler hat dann ein Jahr später mitgekriegt, dass die eigentliche Verräterin die Mathilde Berghofer war. Mhm. Aber die hat das der Öffentlichkeit erzählt. Mhm. Dann kam er, hat sich entschuldigt, auch sonst ganz selten erlebt, und hat ausdrücklich gesagt, das bildet Vertrauen mehr, mhm, als wenn man enttäuscht wird. Mhm. So, dieses Beispiel will ich sagen, mhm, mitzukriegen, dass jemand Treue gehalten hat, wo man es nicht erwartet, mhm, hat, ist vertrauensbildend wichtig.
Okay, macht total Sinn. Lieber Herr Dr. Goppel, wir kommen dem Ende zu, man glaubt es nicht. Wir beide wissen, wir können noch ewig weitersprechen. Wenn Sie noch so einen Impuls für Führungskräfte haben, im Unternehmen vor allem, das ist ja vor allem die Zielgruppe, wo Sie sagen, Mensch, aus meiner wirklich langen Erfahrung jetzt in vielen verschiedenen Bereichen, macht das, nehmt das mit. Was wäre das?
Haben wir ja schon drüber geredet, in der Frage des Heus, mhm, zum Beispiel, mhm, oder in der Frage der Studiengebühren, meine schlimmste Entscheidung. Da war ich das 2. Mal als Wissenschaftsminister in Gefahr zu fliegen. Der Steuer hätte mich gnadenlos geschmissen, das war eindeutig. Es hängt davon ab, dass man steht. Mhm. Wenn ich, die ersten Stufen sind notwendig, dass ich meinen Fuß so setze, wie der Vorgesetzte will. Und die zweiten sind dann, dass ich meinen Kopf dort behalten habe, wo der Fuß nicht hin wollte.
Also wenn das nicht mal ein schönes Schlusswort ist, dann weiß ich jetzt auch nicht. Es könnte schon die Überschrift vom Podcast sein. Den Fuß setzen, wie der Vorgesetzte will und meinen Kopf behalten, wo ich...
Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dann zu erleben, wie die gemeinschaftliche Reaktion in Gefahr gerät, vorgestellt zu werden, mhm, und dabei nochmal wieder Widerstand zu lassen. Mhm. Wenn die Welt weiß, dass man der ist, der man da ist, dann ist gut.
Dann ist gut. Das ist ja das Thema Authentizität.
Und meins, das, ne? Ist das, was der Doro nicht schafft, was der Eiche in euch macht. Ja. Was der Kiesling versucht wieder zu machen, ja, und nicht schlecht macht, aber eben weit weg ist. Mhm. Wenn die Menschen das Gefühl haben, da ist einer, der kümmert sich um mich, dann mögen sie auch wieder einen. auch wenn es schief geht.
Ja.
Und wenn das oft genug passiert ist, dann geht's gut.
Ja. Haben Sie vielen, vielen Dank für das Interview. Sehr bereichernd.
Na, ist doch schön.